das Triggerverse. Dessen Schöpfer sagen, sie schufen es aus Spaß, aber für ihre Anhänger sind die einfachen, aber ausdrucksstarken Animationen der Serien mehr als das. In der heutigen Runde kommen nun Shin, Dimbula, Yaku und Chris zusammen, um über die neueste Serie des viel diskutierten Studios BNA Brand New Animal zu diskutieren. Daneben hat es ihnen auch ein kürzlich veröffentlichter Film der Kreativschmiede angetan, Promare. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zum 121. Kurzschneid-Podcast. Wir wollen heute über Studio Trigger reden.
Studio Abzug, bitte.
Studio Abzug, sorry. Wir wollen aber eine Triggerwarnung setzen. Es kann heute um Sexualität gehen. Oh Gott. Ist das hier erlaubt?
Erst ab 22 Uhr.
Okay. Yaku, bist du denn alt genug schon?
Leider ja.
Ich freue mich aber, dass du mein Gast bist. Den anderen Gast habt ihr ja schon gehört. Es ist dieser Dimbuläre.
Ich weiß halt auch echt nicht, warum ich heute da bin. Also jetzt ohne Witz, bis vor einer Woche habe ich nicht einen Trigger-Anime gesehen.
Tja, aber ich hoffe, wir können dich heute triggern. Ja, davon werde ich noch ganz viele Wortwitze machen heute.
Bitte nicht.
Wir haben übrigens einen ganz besonderen Gast hier. Nach längerer Zeit im Podcast möchte ich Chris wieder begrüßen.
Ich bin immer noch getriggert von deinem Intro-Sketchchen. Bitte mach, dass es aufhört. Hi, ich freue mich wieder zurück zu sein, Leute.
Kannst du bitte beim nächsten Mal sagen, ich bin geabzugt?
Das abzugt mich gerade richtig, Dimbu, ey. Ja, freut mich wieder da zu sein nach meiner langen Abstinenz.
Ja.
Ich hoffe, du hast die Abstinenz genutzt, um Anime zu gucken.
Auch, aber nicht nur.
Aber ich hoffe, du hast Anime geguckt, um den Podcast hier vorzubereiten.
Natürlich habe ich Anime geguckt. Ich habe Anime gelebt. Ich habe Anime in meine Venen extrahieren lassen. Das macht gar keinen Sinn. Aber darum geht es heute nicht, denn wir reden über Studio Trigger. Da macht nicht immer alles einen Sinn.
Perfekte Überleitung.
So wie wir.
Wir haben heute die ganz, ganz große Frage. Did Trigger really save Anime? Weil, ich meine, als Killer Kill 2013 kam, haben alle Leute gesagt, Trigger saved Anime, bla bla bla. Ja, ich glaube, wir werden das vielleicht herausfinden. Vielleicht werden wir uns auch schlagen. Ich glaube, ziemlich sicher werden wir uns schlagen.
Ja. Genau. Wir haben übrigens auch Promare geguckt. Den solltet ihr auch mal gucken. Aber dafür später mehr. Und wir haben BNA geguckt. Das ist voll new und so.
Den könnt ihr heute auch ab heute gucken auf Netflix und so.
Ja, also gestern, ja.
Oh, stimmt.
Ja. Und das ist voll cool, weil Furries und so.
Ich hab einen Hot Take für euch. Ich glaube, so kreativ hat es eigentlich gar keinen Unterschied gemacht, dass Trigger gegründet worden ist. Also, weil die hatten bei Gainax dieselben kreativen Freiheiten. Ja.
Weißt du, als ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erfahren habe, dass Gurren Lagann nicht von Studio Trigger war, dass ich irgendwie, was?
Ich meine, ja, eben.
Ich meine, das ist schon von Studio Trigger. Irgendwie.
Es ist von denselben Leuten auf jeden Fall.
Genau,
ja, definitiv.
Genau.
Man merkt es.
Ja, weil, was ich bei Trigger so spannend finde, bevor wir anfangen, über die Anime zu reden, ist, dass die, glaube ich, das erste japanische Studio waren, das so krass auch diese neuen Geldeinnahmemöglichkeiten genutzt haben. Also, die haben ja Kickstarter gemacht, die haben eine Patreon-Seite und die machen voll viel Werbung auch für den Westen und versuchen so mit den westlichen Leuten über Reddit, was weiß ich, zu kommunizieren.
Ja, du kannst dir sicher sein, dass auf der Anime Expo in LA jedes Jahr irgendwie ein neuer Trigger-Anime angekündigt wird. Ich finde aber, Shin, das ist viel zu oberflächlich, weil als Trigger gegründet worden ist, und jetzt muss ich meine Aussage von eben direkt wieder widersprechen, haben die ja noch, weil die keine Ahnung von diesem ganzen Business-Scheiß haben, eine ganze Holding gegründet, Ultra Super Pictures, die sich dann einen ganzen Fernsehslot im Fernsehen gekauft haben. Und das ist eigentlich mega clever, weil dann musst du nicht mit den verdammten Fernsehsendern um Timeslots verhandeln, weil du hast deinen eigenen. Leider nach einem Jahr schon eingestellt.
Ja, naja. Ja, ich würde sagen, bevor wir zu viel dimbulern,
ich kann ganz viel dimbulern.
Ja, aber wollen wir anderen, glaube ich, nicht.
Schade.
Oder?
Ich kann es nicht. Ich würde gerne, aber ich kann es einfach nicht. Zumindest nicht über Anime.
Ja, ich glaube, wir reden lieber über Anime, weil das können wir alle. Und Trigger hat angefangen mit so Little Witch Academia-Kram.
Falsch.
Was?
Trigger hat angefangen mit der 17. Episode von The Idol Master.
Ja,
weil kurz also, vor der Gründung von Studio Trigger, dessen Regisseur, der Regisseur von Darling in the Franxx, Atsushi Nishigori, zu A1 Pictures gegangen sind, die einigermaßen zeitgleich gegründet worden sind.
Ja, aber wenn es darum geht, was Trigger selbstständig gemacht hat.
Trigger hat die 17. Folge komplett alleine gemacht.
Ja, aber. Ja. Aber ich würde sagen, die meisten Leute, die uns zuhören, haben von Studio Trigger das erste Mal gehört, als Killer Kill rausgekommen ist.
So wie ich, ja.
Und das, als die Serie auf diesem grandiosen auf dieser Plattform Daisuke simulcastet wurde in Deutschland.
Wir haben die auch alle auf Daisuke geguckt.
Ja.
Gibt's doch so.
Habe ich wirklich. Damals. 2 Folgen.
Ich bin ehrlich, ich höre jetzt zum ersten Mal von der Plattform Daisuke. Also ich kenne auch das Magazin von vor 770 Millionen Jahren Daisuke, aber dass das eine Plattform gab, wusste ich nicht.
Das hat tatsächlich so. Das war okay. Eine Plattform von Bandai Namco sogar, also Japan.
Ach du Heilige.
Mich würde mal interessieren, was Yaku von Killer Kill hält.
Also ja, ich wusste ja schon quasi im Vorfeld auch von Trigger. Also ich wusste, als ich dann gelesen habe, Trigger den halt selber produziert und alles komplett dran ist. Und auch da der Regisseur von Tengen-Toppen Gurren Lagann drin ist, was einer meiner Favorite-Animes ist, die es gab in meinen Augen, dann war ich halt komplett hyped. Der Hype-Train war drin. Kohle wurde produziert, ohne Ende reingeschmissen. Ich war nicht mehr aufzuhalten. Und es hat mich nicht enttäuscht, um ehrlich zu sein. Also ich fand Killer Kill brutal. Ich fand es irgendwie, dieser Stil von Trigger war da ja nicht so ganz wie bei, als sie da noch bei Gainax da waren, aber hat sich ein bisschen geändert natürlich. Und war trotzdem cool. Ich find, Trigger hat schon so einen eigenen Stil, den man auch halt in den Folgen auch sieht.
Ich glaube, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass wir jetzt eine eigene Firma haben und deswegen so ein bisschen so finanzielles Wagnis eingegangen sind und halt selber haften, wenn sie Scheiße bauen. Aber deswegen hat sich da viel von dieser Trigger-Identität gebildet. Die ist nicht so meins. Also du siehst so Sachen, dass extremst viele komplexe Thematiken hier ineinander gewebt worden sind, auch auf einer bildsprachlichen Ebene und so. Ich habe einen Podcast gesehen, wo jemand eine Stunde lang nur über die ganze Fashion-Symbolik aus Killer Kill redet.
Ach du Heilige.
Ja, aber das ist irgendwie so ein bisschen die Essenz von Trigger geworden, so ganz viele komplexe Thematiken auf einer bildsprachlichen Ebene dargestellt. Und dazu halt so ganz viel Humor, so quasi. Also Trigger hat ja auch einfach groß keine Hierarchien. Und das ist alles irgendwie Freude. Also das merkst du in Anime halt total. Sowas kommt dann halt bei raus.
Ja, also Killer Kill angefangen und nach 2 Folgen abgebrochen.
Was?
Weil ich
was
schrecklich was? Fand.
Ja, aber ey, du als riesiger Tarantino-Fan.
Es geht, ich bin gar nicht so ein großer Tarantino-Fan.
Ja, dafür redest du ganz schön oft über Tarantino.
Es war halt ziemlich coole Action, aber für mich war der erste Mal Folge nicht mehr. Ich habe es nochmal geguckt und würde jetzt sagen, dass es der beste Studio-Trigger-Anime immer noch ist. Abgesehen von Gurren Lagann, wenn man das so nicht so dazu zählt, das ist so die Frage. Weil irgendwie das einer der wenigen Fanservice-Anime ist, der schafft, Fanservice nicht nur als Fanservice zu sehen. Das fand ich ziemlich krass. Das habe ich in letzter Zeit jetzt ein einziges Mal bei Interspecies Reviewer gesehen. Darüber will ich irgendwann auch mal reden. Aber jetzt, davor habe ich das fast gar nicht gesehen. Weil die nutzen irgendwie diese Panty-Shorts, dieses Freizügigkeit, um die weibliche Pubertät irgendwie so ein bisschen vielleicht darzustellen. Zweitens kann man vielleicht darüber diskutieren, ob es auch so ein bisschen eine Parodie auf Fanservice ist. Es ist, weiß ich, das fand ich relativ clever gemacht.
Ja, du kannst immer sehr, sehr viel also in Triggerwerke reininterpretieren, wenn du es willst.
Ja, aber Trigger selber sagt dann auf Panels, wenn du fragst, hey, nee, das stimmt überhaupt nicht, wir wollen aber Spaß haben.
ich find's krass, das sehen wir später noch in Promare. Du hast ja auch diesen ganzen Dualismus, weißt du, so weiß gegen schwarz, rot gegen blau und so weiter. Und die Nacktheit, jetzt kommt so der Dimbula-Take, der bricht diesen Dualismus, weil in dem Moment, wo sie nackt sind, sind sie alle gleich. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Oh. aber generell, die Serie will eigentlich, dass man sie versteht. Also das ist jetzt nicht so ein etepetete Künstlerkram, so wie Yuasa. Also man kann den Anime halt auch einfach mögen, wenn man halt einfach gerade einen harten Arbeitstag hatte und sich einfach nur angucken will, wie jemand Blut auf wen anders kotzt.
Ja, genau. Das finde ich auch. Und irgendwie, du hast vorhin über Humor geredet. Der Humor hat bei mir auch geklickt. Was sagst du, Chris?
Ja, also Leute, die mich etwas länger kennen, die wissen, meine Art zu argumentieren ist total Übertreibung. Also Exaggeration, das ist quasi mein zweiter, dritter und siebter Vorname. Und Killer Kill bzw. Trigger allgemein, deswegen liebe ich Trigger auch so, sind immer over the top. Die setzen immer noch eine Schippe drauf, egal worum es geht. Und man kann einfach richtig viel, wie Demu schon richtig sagte, einfach irre viel in Killer Kill reininterpretieren. Wie sie auch einfach die Phrase Kleider machen Leute einfach mal auch aufgegriffen haben und auch over the top, also wirklich to the climax and above, einfach genommen haben. Das hat mich einfach so gefesselt. Außerdem mag ich Ryuko, ich mag diese vollblut-stumpfsinnigen Charaktere, die einfach immer so
mit
wie
massivem Ego
einfach so mit Bass gegen die Wand laufen und aber auch irgendwann da durchbrechen, aber auch irgendwie mehr dahinter war und auch immer die Musik, die Untermalung von Trigger liebe ich ja. Zum Beispiel Ragio, also die spätere wirkliche der Boss, der Bosse, die hat so einen geilen Soundtrack mit Blumenkranz, der ist einfach so geil und immer, wenn sie kam, wurde der angeteasert und irgendwann ganz, ganz spät, so im letzten Drittel des Anime, wurde er zum ersten Mal durchgespielt und es ist so ein Genuss.
Magst du deswegen Promare? Weil Hiroyuki Sawano und so?
Ich wollte es gerade sagen.
Darüber würde ich später, aber ja, tatsächlich, im Promare vereinigen sich wieder die Leute, die auch an Killer Kill gearbeitet haben und vereinen das Beste aus Killer Kill, Toppen Gurren Lagann. Und die machen da so viel.
Ich freue mich so auf die Diskussion. Ich freue mich so auf die Diskussion.
Ich auch.
Also mich hat gerade gewundert, dass Demula nicht Hiroyuki Sawano direkt angesprochen hat, weil ich finde schon, das ist auch einer der Stärken von Killer Kill. Der Soundtrack ist ganz schön krass. Meine Hiroyuki Sawano,
der war ja noch gut. Man
allerspätestens seit Attack on Titan, ich glaube so richtig groß.
Guilty Crown war 2012.
Ja, aber ich, ja, Guilty Crown war halt kacke.
BIOS, wobei, hallo?
Ja.
Dieses Lied hier, die Ruinenstadt.
Ja, vielleicht.
Schön. Einen kurzen Kommentar dazu, bei Promare dachte ich eine Sekunde lang, sie hätten ein Battle-Theme von Killer Kill 1:1 übernommen, bis ich gemerkt habe, nein, aber du spürst die Inspiration in diesem Song. Auch in der Transportation spürst du einfach die Inspiration, wo es herkommt. Supergeil.
Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Darling in the Franxx.
Ich möchte ganz kurz noch sagen, dass Killer Kill in der ersten Hälfte wirklich gut ist und in der zweiten Hälfte, finde ich, viel schlechter wird. Ich will darüber jetzt nicht diskutieren, ich will aber auch mal was Negatives sagen, weil diese Serie dreht sich relativ stark im Kreis und hat das Over-the-Top-Design so ein bisschen am Ende aufgegeben gegenüber so einer Narrative, die nicht immer funktioniert.
Wie Punkt. Unser nächster Anime.
nur, dass der vielleicht am Anfang auch nicht.
Aber vorher, ich habe noch eine Frage off-topic. Chris?
Ja?
Du sagtest eben, dein zweiter, dritter und siebter Vorname ist Over-the-Top. Was ist dein erster, vierter und fünfter Vorname?
Ich heiße Christian. Exaggeration, okay. Der coole, wenn auch nicht immer, Exaggeration und Nachname.
Okay, Frage beantwortet.
Aber jetzt geht's zu Liebling in dem Frank.
Da kann ich anfangen, habe ich nach Folge 3 abgebrochen. Ich mag ihn nicht, ich finde, es ist zu viel A1 Pictures drin. Kann ja auch sein, dass ab Folge 4 der Mindfuck des Jahrhunderts passiert, aber ich habe nach 3 abgebrochen, ich konnte nicht mehr. Er wurde mir niedergelegt als die Anime-Revolution wahrscheinlich. Und ich finde ihn einfach schlecht. Entschuldigung.
Ja, guck mal kurz, wer der Regisseur ist. Das ist der Idolmaster-Typ, der, bevor Trigger gegründet wurde, Gainax für A1 Pictures verlassen hat. Also man sieht diese personellen Verflechtungen. Und Darling in the Franxx habe ich genau so gesehen wie du, bis zur dritten Folge. Und dann hat mir Mickey irgendwann, falls ihr gerade bei YouTube guckt, ich werde das irgendwo jetzt an dieser Stelle verlinken, falls ihr bei Spotify guckt, irgendwie in der Beschreibung, auf unserer Webseite ist es auch, richtig, richtig gutes Essay gemacht, 30 Minuten, über Darling in the Franxx. Guck dir das an und danach hast du Bock, den Anime nochmal zu gucken.
Ja, okay. Aber
wenn du drauf stehst.
Es macht die Serie immer nicht besser. Also, ich finde, ich habe die nicht abgeworfen, ich habe die bis zum Ende geguckt, weil ich fand die Prämisse ganz nett. Ich glaube, ich mag auch A1 Picture Anime ganz gerne. So, wenn Chris sagt, das gefällt ihm nicht. So ein Problem.
Ich höre gerade Jakob Blutkotzen. Moment.
Also ich sag das jetzt und ich glaube, beim A1 Picture Podcast habe ich gesagt, ich habe davon nichts geguckt und fand alles kacke. Also Egal. Der Hauptcharakter war halt so ein typisches Trope, so einfach so ein langweiliger Dulli, der nichts kann. Zero Two fand ich ganz cool. Das ist ja irgendwie auch so Waifu of Reddit Anime, keine Ahnung. Aber, ein riesiges Aber. Du hast hier 10 Hauptcharaktere, von denen vielleicht 3 so ein bisschen charakterisiert sind. Die anderen 7 sind einfach nur irgendwelche leeren Hüllen. Und weitaus schlimmer für mich ist, Folge 14 hat Trigger aufgehört, an der Serie zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, aber die Serie geht downhill. Die Serie wird so ein beschissener Mindfuck. Die gehen irgendwie in Space und dann gibt es auf einmal komplett neue Gegner und die Gegner, die gekämpft haben, sind dann doch die Guten und das ist alles verwirrend. Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
Vor allem, es ist halt, aber so, ne, die haben halt, also wenn du sowas halt haben willst, wie in den letzten Folgen von Darling in the Franxx, dann gut, dann guck halt irgendwie Gunbuster oder Legend of the Galactic Heroes. Aber dieser Anime ist halt einfach nicht das, was man denkt, was es ist, nämlich ein unterdurchschnittlicher Eureka 7-Klon mit begriffsstutzigen Hauptcharakteren. Der Anime ist eigentlich Coming of Age.
Ja, der ist Coming of Age mit 15 Millionen Plotholes. In der Serie, die Serie lebt davon. Die lebt davon, dass niemand weiß, was Sex ist. Das ist einer der wichtigsten Punkte in der ganzen Serie.
Ja.
Trotzdem wird Nacktheit als etwas Intimes und Sexuelles von den Leuten definiert, bevor sie lernen, was Sex ist. Und es gibt keine einzige Erklärung, warum das so ist. Das heißt, der Drehbuchautor, ey, das ist der Autor der Steins Gate Novel, also der hat mitgeschrieben. Und ich verstehe nicht, wie der das nicht sehen konnte. Da werden Dinge aufgebaut in der Welt und die werden halt null durchgezogen. Auch in Folge 10, letzte. Folge 10 geht dieser Sorome, einer von diesen unwichtigen Nebencharakteren, geht in die Welt der Erwachsenen und das ist eigentlich extrem spannend. Aber in dieser Folge wird jeder einzelne kleine Konflikt vermieden. Der Sorome könnte zum Beispiel gegen Ende herausfinden, was wirklich passiert. Er könnte gucken, wie die Welt funktioniert. Aber nichts davon wird gemacht. Es wird alles versucht, bloß Status Quo halten, nur wie Teenie-Melodramatik.
Aber ganz ehrlich, diese ganzen Szenen, wo man irgendwie mal was von der Welt erfahren hat, über diese Prämisse hinaus, dass die Menschen halt diese Erdkernenergie angezapft haben und dann kam diese Klaxosaurier da und die Menschen haben sich in Kuppeln zurückgezogen. Alles, was dann so an Worldbuilding geliefert worden ist, nicht über die Charaktere, war halt sowieso kacke. Also von daher, ich wollte das halt auch dann irgendwann gar nicht mehr sehen, sondern einfach die Charaktere und damit war ich mega zufrieden.
Ja, aber die Charaktere waren halt kacke.
Ja, bei mir war es genau andersrum. Ich fand nämlich das Worldbuilding eigentlich das Interessantere an dem Anime eigentlich. Ich fand das eigentlich so ein volles coole, also eine coole Idee, dass diese Kinder sind. Natürlich halt hier diese Trophy von wegen, ja, die Maschinen können nur die Kinder steuern und so. Ja, okay. Aber dass die halt quasi so halb keine Menschen sind, weil sie halt manche Sachen nicht kennen und quasi nur dafür geschult
sind. Ja, genau, weil sie aufgewachsen sind, so ohne Familie, ohne normales Leben, ohne Träume, Ziele und so weiter.
Das fand ich schon so ein cooles Ding. Und dann kam noch dazu, dass diese Welt halt so strange ist, dass dann überall diese Monster auftauchen. Und ich fand das ich wusste, da ist der Trigger mit dem Spiel. Und es wird irgendwie irgendwas abgespacedes sein, was irgendwie abgeht. Und ich fand die Fights auch cool. Da hat man ja auch noch gesehen, vom A1 Picture natürlich, auch in Influence, das Design, also die Animation, war auch alles flüssig in meinen Augen im Vergleich zu, wenn jetzt Trigger selber ein Anime macht oder dann ist es ein bisschen immer, ja, sag ich mal, ein bisschen simpler alles dargestellt. Also habe ich schon genossen eigentlich. Und ich fand eher die Charaktere, die nervigen. Diese keine Ahnung, Mann, dieser Sidekick von Hiro hieß er, glaube ich, unser Hauptcharakter, die halt ihn mochte halt die ganze Zeit, diesen
blauen
Haaren.
Ichigo, ja.
Nerviger kann ein Charakter, glaube ich, nicht sein.
Ich habe halt den Charakteren ganz gerne so zugeguckt, wie sie so quasi das Konzept von zwischenmenschlichen Beziehungen so für sich kennenlernen und dann so Probleme, die dabei auftauchen, so.
Ich finde, das hat der Anime nicht gut gemacht. Ich glaube, da sind wir einfach unterschiedliche Meinungen. Ja. Ich glaube, in einem Anime, in dem Leute aufwachsen, wie die da aufwachsen, was super spannend ist.
Ja, vor allem auch Zero Two ist super spannend als eine, die anders aufgewachsen ist als die Gruppe und deswegen da total viel Spannung reinbringt und so.
Ja, aber dann auf einmal, als, weiß nicht, war das, als Hiro irgendwie stirbt oder dann doch nicht stirbt, irgendwie so, dann ist sie auf einmal nur noch sein Anhängsel und macht nichts mehr. Das hat mich, also, ja, ich will mich nicht zu sehr über den Anime aufregen, ich finde ihn nicht so beschissen, wie es sich jetzt anhört. Ich habe ihn ja bis zum Ende geguckt, aber
war okay.
so viele Sachen, die mich aufgeregt haben, die man so viel hätte besser machen können einfach. Weil ich glaube, ich bin da eher bei Yaku, dass die Serie eigentlich eine ganz coole Prämisse hatte und dass da hätte was rauskommen können. Aber irgendwie, weiß nicht.
Pass auf, jetzt kommt der typische wir sind Elitisten-Satz. Mich hat der an Shinsei Kayori erinnert. Und deswegen dachte ich mir so...
Diese beschissene Ratte!
Ja, und deswegen dachte ich mir, der gefällt doch bestimmt Yaku.
Ja, aber ich weiß doch, ich hab's ja noch, glaube ich, als ich den geschaut habe, ongoing, habe ich ja, glaube ich, ab und zu mal geschrieben von wegen, oh, die Folge ist richtig gut und so und die Folge ist richtig gut. Und irgendwann habe ich dann aufgehört zu schreiben, weil irgendwie ist dann halt wirklich dieser, es war irgendwann so eine Wende da, wo dann die Story sich irgendwie in die falsche Richtung entwickelt hat, in meinen Augen. Und... Weiß nicht, irgendwas ist da abgefallen bei der Serie, finde ich. Also, weiß nicht, die Glanzleistung von Trigger.
Ja. Ich habe eine These gelesen, muss ich sagen. Also, die kommt nicht von mir, aber die fand ich ganz krass. Und die sagt, es gab ja eine Beach-Episode. Irgendwie war nicht 11, 12, 12. Und dass die Episode fast alles Worldbuilding kaputt gemacht hat, was die Serie gemacht hat. Weil die halt, da zum Beispiel da Sexualität auf einmal existiert, obwohl sie es nicht kannten. Weil die irgendwie Nacktheit da verstanden haben, whatever. Also das ganze Kram.
Die Sache ist, wenn du Beach-Folgen in Anime ernst nimmst, machen Beach-Folgen fast jede Story kaputt.
Das finde ich nicht unbedingt. Ich finde in sowas wie, weil ich hatte K.O. in einem Beach-Episode, Lucky Star auf jeden Fall eine, da passt das halt, weil das ist halt 0:15 ja, Slice of Life.
Beach-Folgen sind Filler-Folgen und Fanservice-Folgen. Meine Güte, wenn jetzt darüber 10 Minuten mit Beach-Folgen diskutiert, hau ich ab, Leute, ganz ehrlich.
Ja gut, Darling in the Franxx ist theoretisch jede Folge eine Fanservice-Folge, sagen wir mal ehrlich.
Ja, also immerhin wird halt sowas wie Homo- und Heterosexualität angesprochen, das machen die auch ganz gut, finde ich, und das muss man dem Anime auch mal zugute halten.
Und für mehr, wie gesagt, guckt Mikis Video.
Ja, Mikis Video ist wirklich ganz nett, aber die Serie mag ich immer noch nicht. Ja, also ich würde sagen, ein paar Leute hier mögen Darling in the Franxx, ein paar Leute mögen es ein bisschen, ein paar Leute mögen es gar nicht. So viel sind wir nicht, egal.
Ich zähle für 3, passt schon.
Darling in the Franxx hat auf jeden Fall nicht im Westen nicht so den kritischen Erfolg gehabt, wie glaube ich, vorher gedacht wurde. Das Ding wurde richtig gehypt. Und
es war ein ganzes Jahr lang Diskussionsthema.
Ja, aber der westliche Konsens ist eher Mittelmaß. Auch nicht schlecht, aber eher Mittelmaß. Im Vergleich zu anderen Trigger-Sachen besonders.
Ne, wenn du in einer vernünftigen Bubble wärst, dann würdest du Promare hypen.
Promare heißt es ja, oder? Promare?
Das heißt Promare, ja.
Ja, das wusste ich auch vorher nicht, aber im Film haben sie es selber Promare genannt, deswegen.
Und damit kommen wir endlich zum Eingemachten. Also, der Film dauert 111 Minuten. Ich will mindestens 111 Minuten jetzt darüber diskutieren.
Gerne. Ich könnte sogar 2 Tage darüber diskutieren. Also, das Ding ist halt, ich habe das erstmal auf den Timestamp geguckt und dachte so, ja, geil, 15 Minuten Exposition sind vorbei. Ich war schon bei einer Stunde, einfach weil der Fluss für mich persönlich, der Guckfluss einfach so gut war. Ich denke so, what? Ich habe nur noch eine Stunde. Und nur noch eine Stunde zu sagen beim 2-stündigen Film, das ist schon... Bei vielen Filmen momentan denke ich mir, oh Digga, noch eine Stunde, ey, kein Bock mehr.
Dann guckst du viele Marvel-Filme.
Ja, manchmal tatsächlich ist es das, weil die einfach immer selbes Schema fahren. Aber so Promare, das Erste, was mir so auffiel, it's flashy. Das Erste, was ich dachte, okay, wir haben hier Kamina 2.0 als Protagonist. Der hieß ja irgendwie Gao. Ich habe seinen Namen am Anfang gar nicht verstanden, ey. Holy
Galotimos oder so, Galotimos.
Erinnert ihr euch an diese eine Szene, wo quasi die Kamera die ganze Zeit um Galo und von der Freeze Force, der Chef. Die Kamera dreht sich die ganze Zeit da drum und du siehst dann quasi immer dann links, dann mal rechts, dann mal oben, dann mal unten, siehst du quasi deren Gesichter eingeblendet in 2D. Meine Theorie ist, dass Trigger das erst in 3D versucht hat und dann gesehen hat, boah, diese Gesichter sehen so kacke aus. Wir machen das jetzt einfach so als Splitscreen 2D-Dinger
ja, einfach so rein. Ja, und das war die bessere Wahl, weil ja, 360 Grad, die ganzen Kamerafahrten waren super gut und die waren auch gut gemacht, weil ich einer meiner anderen Lieblings-Anime-Filme, ganz kurz Anekdote, macht es nämlich falsch. Die 360-Grad-Drehung ja, aber dann die Gesichter scheiße. Und zwar Dragon Ball Super Broly. Da gibt es ja auch eine Szene mit Son Goku und Vegeta, wo sie gerade gegen Broly Energiestrahlen kombinieren wollen. Und da gibt es diese Kamerafahrt, 360 Grad. Alles super gut, aber die Gesichter sehen einfach so schrecklich aus. Es passt einfach nicht, aber anders wäre es nicht gegangen. Und das macht hier Promare deutlich, deutlich besser. Also,
du wirst dich erschrecken, aber ich habe Dragon Ball Super Broly tatsächlich gesehen, weil das war der Überraschungsfilm auf der Animagic 2019 und da konntest du das Kino halt nicht mehr verlassen. Es war eine Qual.
Bevor Jaku vielleicht am Ende sogar noch was Gutes sagt, weiß ich gar nicht. Also ganz ehrlich,
ja?
Ich glaube, ich bin einfach kein Trigger-Mensch. Ich war da schon lange nicht mehr so enttäuscht von so einem Film, weil jeder Mensch in meiner Bubble hat gesagt, das ist der geilste Film, den er in den letzten 3 Jahren geguckt hat. Der ist so toll, den muss man gucken. Nee. Und das ist halt einfach X-Men in schlecht.
Warum X-Men?
Was? Weil im Grunde genommen ist das einfach nur die Geschichte, ja, wir haben hier die Burnish, die eigentlich genauso so sind wie wir, aber ein bisschen andere Fähigkeiten haben und deswegen ausgeschlossen werden aus unserer Gesellschaft.
Ja, aber du weißt, worauf du dich einlässt bei einem Trigger-Film. Und
ja, eben.
Nee, ich nicht. Ich glaube, ich mag Trigger, glaube ich, einfach nicht so sehr.
Ich mochte dieses Finale auch nicht so ganz, weil Trigger irgendwie diese Angewohnheit immer hat, so ultra komplexe Themen anzusprechen und miteinander zu verweben. Das ist so nahezu so komplex wie die Realität und damit kriegst du mich. Und dann halt dumme Witze auf dessen Rücken zu machen. Mag ich nicht. Das ist ein Film, der visuell total spannend ist. Weil du hast hier Dreiecke gegen Vierecke gesetzt. Vierecke, ja. Oppressiv. Stellt euch mal vor, ihr seid gerade in einer Wohnung. Welche Form hat die? Viereckig. Was machen die Wände und Decken in einer Wohnung? Die drücken auf uns ein. Wolltet ihr nicht schon immer ein Dreieck sein? Was einfach so frei drehen kann und individuell sein kann? Weil es gibt keine Dreiecke in unserer Welt. Unsere Welt besteht aus Vierecken. Und wenn du ein Dreieck bist, dann bist du individuell.
Auch hier wurden Vierecke wieder auf die Spitze getrieben und zwar einige Konstruktionen bestanden einfach nur aus Vierecken und das ist einfach nur
alle.
Lächerlich.
Alle.
Ja, alle. Aber ich wollte noch einmal ganz kurz bei Shin eingrätschen, mit dem er mag Trigger nicht, weil vor allem wenn Imaishi, also der es damals gegründet hat, und Nakashima zusammen eine Produktion, dann ist es immer dasselbe Thema. Irgend zwei Rassen, eine ist unterdrückt, die andere ist am Drücker und die erdrücken. Die sollen immer die Bösen sein, immer die Bösen. Und dann am Ende sind sie doch die Guten, wie zum Beispiel mit Token Gurren Lagann. Kein Trigger, haben wir schon festgestellt, aber da waren die beiden auch schon ein Team. Da waren es am Anfang die bösen Spiralen, die aber am Ende doch die Guten waren, beziehungsweise der Spiralenkönig. Und das ist so deren Ding. Und ich verstehe, wenn man sagt so, okay, es langweilt mich, es ist immer dasselbe. Und vor allem, wie sie es verarbeiten, ist auch nicht meins. Okay, aber ich liebe es.
Also ich muss sagen, ich glaube einfach, ich gucke Anime auf jeden Fall anders als Bulas, weiß ich.
Keine steile These.
Nee. Bei Promare, also die Visuals und der Sound, da kann man ja nichts gegen sagen. Also ich finde, dass die Mischung von 2D und 3D nicht ganz so gut geklappt hat. Besonders dafür, dass es ein Film ist.
Ja, kann man sagen.
Habe ich ein bisschen mehr erwartet, aber sonst sind die Visuals da großartig. Der Sound ist großartig, aber die Story existiert halt nicht und die Charaktere existieren nicht. Das dient nur als Vehikel, um irgendwelche geilen Sachen zu machen, die hübsch aussehen. Und das reicht mir nicht.
Darf ich da noch einmal kurz reinhören?
Nein.
Ja.
Ich mach's trotzdem. Savano hat die letzten Jahre immer dasselbe gemacht. Das hat mich so angefressen. Hört dir mal die Openings an der letzten 4 Jahre von ihm. Die sind alle gleich. Auch das hier ist irgendwie gleich, aber das ist total lautmalerisch. Weißt du, dieses Theme. Erinnert euch an diese Stelle so, dieses und so weiter.
Genau.
Lautmalerisch stellt das Hoffnung dar. Und dieses Kämpfen für die Hoffnung. Weißt du, allein schon mit diesen Tonhöhen, weißt du, dieses hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, aber generell immer nach oben von den Tonlagen.
Ja.
Müsst mal drauf achten.
Vielleicht.
Ja, aber das ist ja auch passend ja, zu einem Anime, weil der baut die immer auf und es geht immer eine Treppe höher, geht einmal einen Schritt weiter und dann kommt es halt zu diesem Climax hinten. Aber hier nochmal ganz kurz von meiner Seite aus, wie ich den fand. Ich habe mir dazu nichts angeschaut, keine Beschreibung gelesen, gar nichts. Ich wollte einfach nur den Starten direkt anfangen. Ich wusste nicht, wie es da, um was es da geht, ob es jetzt, was für ein Genre das ist. Da hat es ja schon angefangen am Anfang mit diesem Feuerausbruch. Da hat man ja schon sofort gesehen, dass es da quasi sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass es quasi so flashy ist und so weiter. Und das Feuer ist auch nicht so, ja, nicht so wie Feuer animiert, wie wir es halt aus anderen Animes kennen. Es hat so einen eigenen Stil, eigene Farbpalette quasi schon. Und dann fand ich auch noch die Szene, wo dann diese drei, anfangs noch als die drei Bösewichte dargestellt und der Boss quasi, als sie da auftauchten und deren Performance hinlegten, wo dann ihre Bikes da beschwert haben und der Boss quasi einfach nur so ein Thron aus Feuer, aber brutal, Mann, es war richtig gut, ey. Da wusste ich schon, okay, der Anime hat mich.
Ja, und die Rüstung bestehen alle aus Dreiecken. Also sie sehen ja im Prinzip aus wie so eine 1:1 Kopie von Kuriyuki Hime, das Black Lotus Avatar aus Excel World. Courtesy of Sunrise Animation.
Oder sie sehen aus wie sehr flashige Bösewichte aus Power Ranger.
Siehst du?
Power Ranger hat sogar eine bessere Geschichte als der Film. Okay, das ist ein bisschen hart. Nee, das ist ein bisschen hart.
Du hast recht.
Ich finde auch, wie schön, dass die Story schon ein bisschen schwach ist. Also ich finde, das Rad nicht neu erfunden, aber muss es auch nicht. Ich finde, das ist einfach so ein Film, den würde man sich am besten in so einem Kinosaal anschauen müssen. Ja. Wo man das komplett auf sich einpressen einfach lässt. Das wäre richtig gut.
Allein das Ende, das hatte sowas von Studio 4 Degree. Weißt du, dann sind sie auf einmal, ich will es jetzt nicht spoilern, aber ich habe jetzt Studio 4 Degree sowieso schon gesagt. Und dann bist du auf einmal halt im Space und bist halt eine riesige gottgleiche Entität. So enden Studio 4 Degree Filme.
So endet Studio Trigger-Serie.
Und so, im Übrigen, ich wollte noch mal einen ganz kleinen Rant-Nerd abgeben, also Nerd-Rant. Das Ende ist super inspiriert von Toppen Gurren Lagann. Alleine nur, wie das wieder eine Explosion gab und dann wir auf einen ganz kleinen Punkt in der Mitte so einen weißen Punkt oder einen Strich haben und sonst nur der schwarze Bildschirm aus dem Universum. Das war auch 1:1 so bei Gurren Lagann. Und diese Animation, als sie sich verwandelt haben mit dem Deus Ex Machina, diesen Namen muss ich hervorheben, und dann zu dem Gao Leon geworden sind, dachte ich so, oh, jetzt kommt der super Toppen Gurren Lagann. Ah, nee, es ist ja Gao Leon und
ja,
nicht super.
Ja,
ich weiß, einige würde es nerven, weil es geklaut ist, aber für mich war das so eine tolle Anspielung. Ich liebe Gurren Lagann, obwohl ich ihn erst vorletztes Jahr geguckt habe, das erste Mal, aber direkt into my heart.
Ich weiß noch, ich habe diesen Film in zwei Abenden geguckt, jeweils eine Stunde, und ich meinte noch zu Shin nach der ersten Hälfte quasi so, ich wette, die zweite Hälfte wird kacke, weil die sich so in irgendwie so zwischenmenschlichen Beziehungen, so zwischen der Einer und dem Galo verstrickt, hat sie nicht getan. Dafür gab es halt dieses Deus Ex Machina und dämliche Pseudo-Erklärung, warum sie sich jetzt verschmelzen müssen. Aber Trigger weiß das halt und macht daraus halt irgendwelche dämlichen Meta-Jokes.
Genau, und das ist schon auch eine Stärke. Das ist eine Stärke von Trigger ja insgesamt und Stärke von dem Film, das Selbstreferenzielle, um mal was Positives
auch
von
mir zu sagen. Es gab in Killer Kill einen ganzen Charakter, der dafür da war, einfach nur die vierte Wand zu brechen.
Ja, hier genau.
Dieses Borderline Deus Ex Machina-Mädchen da. Was einfach in jeden Kampf irgendwie zwischengegangen ist. Also, du fandest sie einfach nervig.
Ihr meint Mao?
Ja.
Der beste Charakter der Serie.
Ja.
Ja, aber genau, das finde ich, macht die Serie gut. Auch was Chris gesagt hat, das ist ja nicht nur, wird Gunbuster, es wird Evangelion, es wird Killer Kill, es wird halt irgendwie gefühlt alles, was Mecha oder irgendwas Trigger ähnliches ist.
Was man nicht mehr, vielleicht einige nicht wissen, dass viele aus dem Studio Trigger auch schon in Neon Genesis Evangelion mitgearbeitet haben. Aber Leute, wisst ihr, was mich auch triggert? Die neue Serie von Trigger.
Oh.
Die nicht von Imaishi ist.
Ich will dir kurz noch ein Schlusswort zu Promare sagen.
Ja.
Stellt euch einfach mal vor, man würde diesen Film jetzt zu diesen ganzen Black Lives Matter-Zeiten nochmal zeigen. Das würde landesweite Proteste in der Anime-Community geben. Und jetzt gehen wir zu BNA, wo wir gerade bei landesweiten Protesten sind.
Bevor wir rübergehen, ich würde sagen, das ist ein neuer Film. Ich würde sagen, wir müssen den bewerten, oder? Jaku, was ist deine Note für Promare?
Genau, also ich fand die Serie, die Story ein bisschen schwach, aber Performance, die Animation war brutal, deswegen gebe ich dem eine 7,5.
Nice. Dem Buller.
Hab's ja schon bei Twitter gepostet, ich gebe dem eine 9 von 10, weil der Soundtrack ist total lautmalerisch, die Animation hat richtig konsequentes Artdesign mit vielen Gedanken und so, und das überstrahlt halt alle Schwächen im Bereich des Stories und Charaktere für mich.
Chris?
Wir hätten echt nie ein Klavier geben dürfen. Jetzt fängt er auch noch an, über eine Musik anzunörden. Aber Ich kann ihm leider nur eine 9,5 geben.
Weil er 100% von Fire Force eigentlich kopiert ist.
tatsächlich habe ich auch erst daran gedacht, ja. Nee, aber 10 von 10 ist bei mir Ghost in the Shell bis heute 9,5, weil ich mache mal einen auf Pseudo-Intellektuell. Die Story, die war einfach nur Beiwerk. Das hat mich gestört, Leute, ganz ehrlich. Also eins vergessen einige Leute bei Anime immer noch. Es ist ein Medium soll unterhalten. Und ich finde, einige Leute nehmen sowas viel, viel, viel zu ernst.
Hi, ja, ist angekommen.
Okay. Nein, ich meine nicht dich, ich meine wirklich andere Leute. Und dadurch, dass ich mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen bin, 9,5, ey, ganz ehrlich, would do it again.
Da ich Anime zu ernst nehme, gebe ich eine 6 von 10.
Ja, genau, was? Dich meine ich auch, Shin.
Nein, also das Ding ist, ich glaube, ich bin witzigerweise nicht mal ein Elitist oder sowas, weil ich ja nicht so stark, also weil Animation für mich, für mein Enjoyment gar nicht so eine große Rolle spielen. Übrigens, der Durchschnitt von uns ist, glaube ich, 8 von 10. Was passend vielleicht.
Die Ironie daran ist, Elitisten würden sich nicht als Elitisten bezeichnen, also von daher.
Das stimmt nicht. Ja. Elitisten bezeichnen sich sehr gerne als Elitist.
Ich hab Legend of the Galactic Heroes noch nicht geguckt. Okay. Ich bin frei.
Okay. Ich will aber ganz kurz diese Fire Force-Anschuldigung mal kurz aufklären. Bromare ist schon seit 2014 in Arbeit. Der lief 2019 im Kino in Japan. Fire Force startete 2015. Es ist nur ein Zufall, Leute. Beruhigt euch.
Ja, egal. Ich habe gehört, jemand wurde getriggert von Brand New Animal.
Von Binar. Brand New Animal. Tatsächlich ist das mein Promo von Yaku. Und zwar, ich habe davon nichts gehört, bis mir gesagt wurde, wir machen einen Trigger-Podcast und das ist der Hauptpunkt. Und ich denke so, was ist das?
Also Zuschauer, ne? Das ist der Hauptpunkt.
Ja, genau. BNA ist heute unser Hauptaugenmerk. Das wisst ihr jetzt durch mich. Bedankt euch später. Und es ist tatsächlich für mich ein ganz guter Anime in 5 Akten. Und auch hier habe ich wieder gemerkt, hallo, das ist ein Studio Trigger Anime. Ganz kurzer Nerdrant wieder. Folge 1 direkt ein Huhn mit der Brille von Kamina. Und ich finde, unsere Protagonistin sieht mit diesem Tanuki-Fleck aus, ein bisschen wie der junge Simon, wenn er seine Brille aufhat. Aber das ist nur so mein Gedanke. Und ich finde ihn tatsächlich ziemlich cool, weil unsere Hauptfigur früher mal ein Mensch war und jetzt ein Beastman ist. Und zwar gibt es wieder so zwei Rassen. Ich meine, ich weiß, Studio Trigger untypisch, zwei Rassen.
Beastars, is this you?
Oh, ja, genau. Und zwar die Humans, die Menschen und die Beastman. Und ja, natürlich sind die Beastmen wieder ganz schlimm und die Menschen hassen sie und verprügeln sie und deswegen haben die Beastmen eine eigene Stadt und zwar Anima City. Ja, und tatsächlich.
Aber das ist auch eigentlich nicht wirklich eine Stadt, das ist eigentlich eher so ein Satellitenstaat und wird von Putin kontrolliert, der wiederum von einem Pharmakonzern kontrolliert wird.
Danke, das war ganz
witzig. Der irgendwelche Beastman-Forschung betreibt, was natürlich nach außen nicht so ist.
Und das hat keiner erwarten können bei der
ersten Folge. Nein, das war sehr
Also ohne Witz, das gesamte letzte Drittel. Also ich habe die Struktur so ein bisschen so gesehen. Wir haben diesen Wolf als quasi zweiten Hauptcharakter.
Ja.
Und der ist halt so ein bisschen der Detektiv der Bürgermeisterin. Und er hat den Geruchssinn. Ey, du brauchst keine Sicherheitskameras mehr. Sein Geruchssinn reicht aus.
Er kann die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft damit sehen.
Ja,
wirklich.
Und es ist auch wieder irgendwie dieses Deus Ex Machina da drin. Und wenn du diesen Charakter hast, weißt du eigentlich, du hast jetzt so eine Mystery Story, wo du jede Folge so irgendwie einen Case hast. Und dann war das irgendwie sehr episodische Mystery-Story. Und dann weißt du aber, wenn du sowas Gesellschaftskritisches machst, dann hast du in den letzten 4, 5 Folgen, das, was Chris schon gesagt hat, irgendwie so eine Art Action-Mystery-Gesellschaftskritisches Finale, wo halt irgendwie nur gekämpft wird gegen das System und so und das zum Fall gebracht wird irgendwie. Und das weißt du nach der ersten Folge.
Hey, safe. Es ist
ja.
Außer Folge 5. Das ist unsere Beach-Folge.
Ja, hier, du meinst die Baseball-Folge.
Die Baseball-Folge, genau.
Das war geil, Mann, die war richtig gut, Mann.
Die beste Folge des Anime. Die beste
Folge. Das Ding ist nämlich, bei Folge 5 hat man den Killer-Kill-Einfluss am krassesten. Das hätte 1:1 so bei Killer Kill drin sein können. Und da habe ich das erste Mal den Ultra-Vergleich zu Ryuku aus Killer Kill gesehen mit Michiru. Kommt später mehr davon.
Wenn du mit Killer Kill meinst quasi diese rohen Gefühle, dann stimme ich dir zu.
Nein, nicht nur das, sondern auch die Machart der Animation und der Technik.
Ich würde ein bisschen mit dir streiten.
Mach das.
Find schwierig.
Aber privat.
Aber auch nicht verbal, ne? Also schon physisch.
Ja, das dachte ich mir.
Ich würde ein bisschen mit dir streiten, weil Triggers Animationsstil ist eigentlich nicht wirklich ein Stil, sondern einfach alles. Also das Universum quasi.
Na,
nee, nicht ganz.
Wie viele, Minuten habe ich, um den Anime so animationsmäßig einzuordnen?
2.
Okay, kriege ich hin. Der Regisseur, ich liebe diesen Typen, Yoshinari. Da siehst du auch wieder dieses episodische plus konsekutive Story zu erzählen aus Little Witch Academy bei ihm. Der Typ hat einen älteren Bruder und die haben sich gegenseitig in ihrer Jugend animieren beigebracht. Und dann sind die zur Animationsschule gegangen und konnten da schon alles und haben sich halt dann quasi dort die ganze Zeit die Zeit genutzt, um sich auszuprobieren. Und dann meint halt sein Bruder, geh zu Gainax. Hat er sich bei Gainax beworben, hat keine Antwort bekommen, ist zu Madhouse gegangen. Dann hat sich Gainax doch gemeldet und meinte, oh, deine Bewerbung ist leider hier irgendwie bei einem anderen Stapel gewesen. Wir wollen dich trotzdem haben. Und dann hat er Madhouse gesagt, ich höre auf zu animieren und ist zu Gainax gegangen, weil er sich geschämt hat. So. Soviel zur Einordnung, was das für ein Typ ist. Der ist mega zurückhaltend, der ist total schüchtern und so, der ist ultra sympathisch, dieser Typ. Und der weiß eine Shit-Tonne über Anime. Also das ist dein Nerd. Und der ist für mich New Type of Trigger quasi. Und die andere Sache, auch nochmal kurz eingeordnet. Du hast die ganze Zeit irgendwie so rot, schrägstrich, pink, lila gegen Türkis gesetzt. Diese Farben kennt man so aus diesen ganzen, ne, von diesen ganz alten 3D-Brillen, diese ersten 3D-Brillen mit rotem Türkis und so. Das ist so ein 80er-Jahre-Retro-Stil. Und man sagt im Design, dass quasi, wenn Designs dir 30 Jahre alt ist, der nochmal ein Comeback feiert. So ungefähr als Daumenregel. Und rate mal, welcher Stil so 30 Jahre jetzt ungefähr alt ist.
30 Jahre. Ja, es kommt auch mit der Zeit hin, wo zum Beispiel der Super Game Boy, der Virtual Boy gekommen ist, wo das ja auch diese Technik benutzt wurde mit den Farben, die du gerade nennst. Kommt hin.
Ja.
Du hörst es auch im ganzen Soundtrack, da sind so viele irgendwie elektronische Spulen und sowas.
Juhu, wir können über den Soundtrack reden.
Und lange Schatten.
Ja, bevor wir über den großartigen Soundtrack reden, noch mal ganz kurz nochmal zu der Thematik bezüglich diesem Stil, weil ich sehe da auch, wie Chris auch, dass da richtig krasse Parallelen auch gezogen wurden zu Kill la Kill, weil das ist auch im Vergleich zu Darling in the Franxx zum Beispiel, sind die zwei Animes eher schon so auch ein bisschen so cartoonhaftig angehaucht, ja. Auch zum Beispiel bei der Folge 5 mit dem Baseball, da sind ja die ganzen Bären quasi da und die spielen da alle eine Rolle und die sind alle so ein bisschen benebelt und ein bisschen, ja, nicht gerade die größten Äpfel vom Baum haben sie bekommen bei der Geburt, aber die hüpfen auch rum und bleiben dann in der Luft stecken, machen komische Gesichter. Das ist so dieses Cartoonhafte, was auch quasi bei Kill la Kill da war. Und ich bin mir auch ziemlich fest sicher, das ist auch ein Großteil des Humors bei dem Anime, was ich halt super finde, weil es macht halt irgendwie nur Trigger, habe ich das Gefühl.
Ja. Erinnerst du dich noch an diese erste Folge? Die hatten wir auch in der Season Preview, wo der Wolf, der heißt übrigens Shiro Okami.
Ogami.
Genau, danke, dass du mich korrigiert hast, weil Okami ist das Japanische für Wolf und Shiro heißt Weiß, weißer Wolf. Oh.
Das hätte ja fast vom Sayonara Setsuba Sensei Autor kommen können.
Dafür war noch eine Ebene zu wenig drin. Aber auf jeden Fall in diesem ersten Kampf, wo der Wolf halt hier so diese Sippe verprügelt und so, da bouncen die Gegner halt so wie Flummis, auch wenn er gegen die tritt und so.
Das war mega geil. Ja. Und vor allem am Anfang ist es so, okay, ja klar, die sind Tiermenschen, aber warum ist er so fucking strong? Und dann wurde irgendwann erzählt von Ginru, der Gott, der Beastman, was ein hellstrahlender Wolf ist, und denkt man sich so, Moment, wir haben hier einen Wolf und ja, okay, er ist Ginru und das wird irgendwann in Folge 8 gezeigt. Ich denke mir so, schade, dass es wirklich so obvious war und die nichts anderes draus gemacht haben. Und ja, es ist ganz nett gewesen.
Wir spoilern dann jetzt nicht das Ende.
Nee,
das behalte ich ja für mich.
Wir reden lieber über die Musik. Ich möchte über die Musik reden, weil...
Ah, das ist ein Jam, Alter.
Hot Take, das ist der beste Trigger-Soundtrack. Nee. Doch, ich finde Mabba Noor ist einfach so ein krasser Musiker.
Das ist aber auch nur, weil da in den Klammern wieder Kills und das Lauf steht.
Nein, hast du den Megalobox-Soundtrack gehört? Der ist einfach so gritty. So geil. Brutal, ich habe mir von dem nach dem Megalobox-Soundtrack wirklich ganz viel Kram auf YouTube und so angehört. Dieser Typ hat halt so einen Flow in seiner Musik. Das ist krass. Das ist halt so ein typischer... Also das ist... Hip-Hop oder keine Ahnung, es ist nicht richtig Hip-Hop, aber sowas Ähnliches in cool, was der macht. Finde ich total geiler Typ, finde ich, ja.
Ich fand den Soundtrack tatsächlich nicht ganz so
War nicht so wie typische Trigger-Soundtracks, genau. Wo du halt irgendwie auf einmal so einen Savano hast, der so meint so, oh, wow, oh, wow, oh, wow, und das so 20 Mal im Film.
Aber eins muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich fand tatsächlich das Intro ganz gut. Also das habe ich nur 3-mal geskippt von 12-mal. Das fand ich noch am besten.
Ja, ich weiß, richtig kontrovers, weil ich habe das Gefühl, jeder mag das.
Ich hab's geliebt, Mann. Ich habe mich immer gefreut nach jeder Folge, wenn ich mir die nächste angemacht habe. Oh, geil, ich kann nochmal das Intro hören.
Also tatsächlich, ich bin nicht so der Intro-Typ, aber das Intro hat mich ziemlich geflasht.
Ja, aber das traut sich zu wenig. So, das macht halt so Dinge, die man halt von dem Ding erwartet.
Ja, und deswegen mag ich A1 Pictures nicht, Leute. Das ist offiziell, weil die trauen sich gefühlt gar nicht.
Weil die machen Dinge, die man nicht, die man erwartet. Aber das ist interessant. Ich will deine Wörter mal ein bisschen in deinen Mund umdrehen. Das bedeutet quasi, dass du jetzt sagst, weil wir haben die ganze Zeit gesagt, Trigger ist total berechenbar. Also ist Trigger eigentlich A1 Pictures?
In ihrem eigenen Universum hast du tatsächlich recht, ja. Aber dadurch, wenn man sie allerdings mit der kompletten Anime-Landschaft vergleicht, dazu kommen wir in unseren Fazit mehr.
Zu BNA, weil wir können ja auch mal über
genau
ein bisschen mehr von BNA reden. Und eine der für mich Szene, die vielleicht sogar Trigger-Anime insgesamt charakterisieren, ist in dieser Serie drin.
Bann uns nicht auf die Folter, sag's einfach.
Michiru hat ja ein Handy und hat Geburtstag. Und sie bekommt auf ihrem Handy eine Nachricht von ihren Eltern, hey, alles Gute zum Geburtstag. Und sie überlegt ganz kurz, antwortet nicht. Nie wieder in der ganzen Serie wird darauf eingegangen. Es ist scheißegal. Das hat nichts mit dem Charakter gemacht. Gar nichts. Und das ist das Problem
Doch.
Von ganz... Nein, ich finde, es hat nichts mit dem Charakter gemacht. Das sagt mir was.
Es wurde am Ende von ihr eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist eine indirekte Wiederaufnahme dieser Reaktion. Und
ja,
zwar hat es was mit einem Abschluss in ihr zu tun.
Ich würde trotzdem denken, dass ein Charakter über so eine relativ wichtige Entscheidung, besonders wie sie war, weil die ganze Serie lang, das können wir sagen, die ganze Serie lang ging es nur darum, dass sie wieder Mensch werden möchte.
Genau, sie hat scheinbar eine Krankheit, die Beastman Disease, wo sie, ich habe es mal mit Englisch subgeguckt, und es geht für sie die ganze Zeit darum, dass sie davon geheilt wird.
Oh, und welche Überraschung, am Ende entscheidet sie sich doch, in der Stadt zu bleiben.
Hallo, ich hab jetzt extra drum herum geredet.
Dem Wula ist ja scheißegal. Ja, ich weiß, Chris hat...
Ja, aber jetzt ohne Witz, das ist doch obvious.
Ja, natürlich ist es obvious,
also jeder, der sich trotzdem 5 Minuten mit wie man Stories plottet, auseinandergesetzt hat.
Ja, aber dieser Sprung, der Sprung wird, finde ich, nicht gut erklärt. Ich habe mir da aufgeschrieben, dass das Gegenteil von Darling in the Franxx ist. Darling in the Franxx, fände ich, hätten 12 Folgen gereicht. Hier hätte ich gerne 24 Folgen gehabt.
Alles. Also, ich möchte mit dir mit einer Sache wirklich d'accord gehen. Es war mir zu wenig. Es war zum Schluss, ich konnte es zwar irgendwo nachvollziehen, aber es war für mich zu gerusht. Es wirkte für mich so, als hätten sie noch etwas erzählen wollen, aber irgendwer hat gesagt, 12 Folgen, mehr habt ihr nicht. Und dann haben die irgendwas rausgecuttet.
Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie noch nicht mal für die 12 Folgen genug Material haben, im Sinne von um diese ganze Verschwörung so zu exploren. Weil die war im Prinzip so in, vielleicht von diesen 6 Stunden, die der Anime lang ist, so in 1 Stunde erklärt komplett. Und der Rest war eigentlich mehr so Filler, so irgendwelche Mystery-Detektiv-Cases. Was ich geil fand, Survival of the Fittest, denkt man sofort an irgendwie an Tiere und so. Und das haben die so als Gesellschaftsstruktur dieser Tiergesellschaft zugrunde gesetzt und komplett durchgezogen. Dann wieder Negativpunkt. Das hat zur Folge, dass man eigentlich so 5 von 12 Folgen die ganze Zeit die Sippe sieht, was irgendwie so eine Tiermafia ist, die mit den Menschen kooperiert, um das System zu instabilisieren.
Ich finde das gar nicht schlecht. Ich hätte gern viel mehr von denen gesehen. Für mich auch so ein Punkt, der weitaus zu unterentwickelt ist, finde ich. Weil wir haben die gesehen, wir haben einmal so richtig was von denen gesehen, in diesem Kinderheim oder was das war, ein bisschen her. Aber sonst, mehr gab's halt nicht.
Nee, wie auch, wenn die festgenommen wurden, die
ja, okay, und genau. Ich will die Serie gar nicht so schlecht finden, fand die gar nicht so kacke. Also wirklich nicht. Ich habe sogar Spaß gehabt, besonders die ersten 6 Folgen wieder so, der Anfang. Irgendwie ist das auch so ein Trigger-Ding für mich. Ich glaube nicht, dass es ein Gesamt-Trigger-Ding, aber ein Trigger-Ding für mich, dass ich immer den Anfang der Serie besser finde als...
Wo du gerade Folge 6 sagst, Folge 6 hat mich wirklich getriggert und das negativ.
Geabzugt.
pass mal auf.
Denk dran.
Also es gab ein Wiedersehen zweier Freunde, unsere Hauptcharaktere mit ihrer besten Freundin, und dann kam dieses, die Freundin, die sich wiedersehen, wirft die, die so lange weg war, für die Protagonistin vor, so, ja, du hast dich ja gar nicht verändert, du bist immer noch so wie früher, du rusht in alles rein, und dieses, sie sehen sich wieder und die eine wirft dem anderen vor, sie hätte sich nicht verändert, weil sie immer noch das und das tut wie vor einem Jahr. Ich meine, ein Jahr, da verändert man sich ja meistens ultra krass. Diese Sequenzen sind so ausgelutscht, da dachte ich mir so,
es ist fast so ausgelutscht wie die Auflösung, warum die beiden dann diese Tierwesenkrankheit haben.
Oh ja, das hat mich auch, das hat mich auch wirklich getriggert. Ich denke so, oh Leute, ja. ihr hattet Potenzial, daraus richtig viel zu machen und nicht dieses 0815-Ding, und sie haben das 0815-Ding genommen. Ich denke mir so, okay, cool.
Das Traurige ist, ich habe das sogar erraten, als ich das erste Mal dann dieses Bild man sieht, wo sie beide im Krankenhaus sind, war eigentlich ja an den ersten Szenen nur, wie, da irgendwie so die Bilder von der Entführung sind und so ein kaputtes Fahrrad auf dem Boden. Mehr sieht man ja eigentlich nicht. Und irgendwann sieht man ja dieses Bild, wo sie zusammen sind.
Okay. Aber sie haben es wenigstens wieder aufgenommen, nicht so wie die Digimon Tri-Filme, die am Anfang eine Sequenz gezeigt haben und nie wieder darauf eingegangen sind.
Ja, aber das kann Digimon allgemein ganz gut.
Ja, das stimmt. Und deswegen, also die Serie, ich fand sie ganz cool. Ich würde auch eine Empfehlung für Leute aussprechen, die das noch nicht geguckt haben und auch Netflix-Zugang haben. Aber sie hat mich, obwohl es eine vollwertige Studio-Trigger-Produktion war, nicht wirklich krass abgeholt.
Das ist halt, das ist alles so vorhersehbar. Ich habe einen Kollegen, der lustigerweise, die Serie ist noch nicht erschienen, aber die ist lustigerweise schon bezahlt, verkauft, komplett durchproduziert, also eine deutsche Animationsserie. Aber es geht im Prinzip um eine Stadt, in der Tiermenschen wohnen.
Oh nein.
Und was tut diese Serie? Gesellschaftskritische Themen durchleuchten. Genauso wie BNA. Weißt du, Misogynie, Kinderhandel, informelle Gewaltstrukturen in den Slums, Equal Rights, Unternehmen, die sich fürs soziale Wohl einsetzen, aber mit Daten irgendwie Geld verdienen. Alles so Themen, die du gerade halt so in der Realität diskutierst, halt auf so eine Tierebene runtergebrochen, weil dann kannst du halt einfach sagen, guck mal, das ist ein Wolf und Wölfe sind sehr wortkarg. Das weiß ja jeder. Und dann sparst du dir halt die ganze Charakterisierung. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf.
Ganz ehrlich, ich hab Beastars nicht geguckt und ich hab ganz oft den Vergleich gelesen, dass BNA das schlechtere Beastars ist. Kann ich nicht zu sagen, aber ich weiß, dass der eine oder andere von euch das geguckt und oder gelesen hat. Würdet ihr das auch behaupten? Ist es einfach nur das schlechtere Beastars?
Ich finde, so viel haben die nicht miteinander. Also
ich finde die auch sehr unterschiedlich eigentlich, ja.
Ja.
Das ist nämlich auch mein erster Gedanke gewesen. Genau.
Die haben in etwa so viel gemeinsam wie Fire Force und Promare.
Also sie haben sich mal vom Thema ähnlich, also sie sehen sich vom Thema ähnlich
Tiere
aus. Nice.
Also das Ding ist, was ein kleines Problem ist, die BNA versucht ja so ein bisschen auch gesellschaftliche Themen anzusprechen und versucht eine Welt aufzubauen. Und das Worldbuilding kann man so ein bisschen miteinander vergleichen, weil es sind beides irgendwelche Welten, in denen Tiere leben. So. Und das Problem, was BNA hat, wenn man den Vergleich ansetzt, ist, dass es halt richtig krass abstinkt gegen Beastars in diesem Bezug, weil Beastars jede einzelne Kleinigkeit durchdacht hat. Da gibt es Hierarchien zwischen den Tieren, es gibt natürlich Fleischfresser gegen Pflanzenfresser, da gibt es innerhalb da drin noch mehr unterschiedliche Hierarchien. Da wird genau da immer mitgespielt in jeder einzelnen Szene, die Tiere dürfen nur das machen, da gibt es einen Schwarzmarkt. Und BNA, ja, hier ist der Welt von Tieren, der Starke wird gegen den Schwachen, aber ob es Unterschiede zwischen Tieren gibt, wird nicht drauf eingegangen. Wie die Welt funktioniert, wird nicht drauf eingegangen. Wer wo arbeitet, wird nicht drauf eingegangen. Hunde arbeiten in der Polizei, weil es Polizeihunde gibt.
Ja.
Wie fandet ihr eigentlich den Running Gag, dass das Wiesel immer, dass der Mink, die Mink immer Wiesel genannt wird am Anfang? Also ich fand es nach dem ersten Mal schon echt
unlustig. Aber eigentlich Nerz ist ja sehr unlustig.
Ja, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie am Anfang eher so nervig, aber je mehr ich dann quasi unseren Hauptcharakter zu mögen lernte, umso witziger fand ich es immer spät eigentlich.
Okay. Ja, also ich muss sagen, auch da hätte ich mich gefreut, wenn ich mehr von der gesehen
hätte. Die eine Szene, wo Michiru noch gar nichts gesagt hat und dann schon das Nerz halt so meinte, so von wegen, ich bin ein Nerz, ich bin kein Wiesel. Das war sehr lustig.
Ja, fand ich leider nicht so witzig, aber ich fand den Charakter an und für sich ziemlich spannend und deswegen fand ich, da ist wieder dieses Ding, finde ich schade, dass sie so flach geblieben ist. Man weiß zwar, okay, sie hat was mit illegalen Sachen zu tun, aber wie läuft ihr Tag ab? Was hat sie wirklich zu tun? Sie scheint auch Connections zu haben. Darauf wird nicht eingegangen. Aber ich finde einfach, an vielen Stellen ist so viel Potenzial, richtig viel rauszuholen, aber es macht einfach echt gar nichts draus.
Warum gab es auf einmal dieses Syndrom, obwohl die Tiere schon immer zusammengelebt haben, schon immer Stress hatten? Also, das ist halt sehr krasses Plot-Device, dass sie jetzt das auf einmal.
Ich fand es halt auch irgendwie komisch, dass die Tierwesen sich halt, wie sie wollten, quasi in Menschen zurückverwandeln konnten.
Finde ich okay, wenn man das vernünftig durchzieht. Und wenn man, also, die haben halt immerhin versucht zu erklären, welche Gründe es gibt, das zu machen. Aber es wurde halt dann nie durchgezogen im Hintergrund. Es war ja irgendwie, wenn man in Tierform ist, wird man es aggressiv wahrgenommen. Wenn man mal in Hintergründe geguckt hat, so richtig durchgezogen wurde es nicht, dann liefen auch Leute in Tier, whatever rum. Ja. Aber ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube wirklich, dass die Serie ein bisschen zu wenig Zeit hatte für das Symbola, weil du halt 6 Episoden Exposition hattest, so in etwa, und dann halt die letzten 6 Folgen, 5 Folgen, so wirklich Story. Und ich glaube, man hätte halt so Nebenstories einführen können, um mir jedenfalls mehr Spaß zu bringen.
Ich habe eine kleine Frage an euch. Meint ihr, diese Serie wird in China jemals zu sehen sein?
Auf jeden Fall wird sie das nicht.
habt ihr diesen Hint gesehen?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, genau, als die Bürgermeisterin meinte so, ihr könnt aus dem Internet, könnt ihr nicht auf das Internet der Außenwelt zugreifen, sondern nur auf das Anime-Internet.
Ja, und
ich musste direkt an China denken, fand ich.
Auch voll, voll geiler Plotpoint, nicht groß drauf eingegangen, leider.
Ja, gar nicht.
Ja, leider. Und das ist so das Problem für mich von der Serie. Sonst geile Musik.
Faden, weißt du, roter Faden. Irgendwie fokussier dich halt auf eins dieser Themen. Mal zieh die mal durch.
Genau. Und hey, das Biester-Stärke.
So naja, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich auch nicht so, weiß ich, das macht ja Trigger eigentlich nie so wirklich. Außer vielleicht bei Darling und Friends haben sie ein bisschen versucht. Die haben ja nie so diesen krasse, durchdachte, super.
Ja, aber die haben zumindest immer, die haben immer ein Thema, was sich durchzieht. Bei Promare ist es irgendwie Oppression versus Individualismus. Bei Darling in the Franxx ist es Sexualität.
Bei BNA ist es ja theoretisch, kann man ja auch gut argumentieren, kann man ja auch sagen, das ist ja quasi dieser zwischenmenschliche Konflikt zwischen den Rassen und im Endeffekt löst man das alles, indem man einfach alle müssen zusammenarbeiten und alle müssen sich besser, sich gegenseitig besser kennenlernen. Der Fazit der Serie, die sie mir jetzt gerade gezeigt hat in der letzten Folge, da bin ich jetzt im Ohr oder so. Gab es ja eigentlich nie bei Trigger. Das ist auch nicht deren Markenzeichen, finde ich. Es ist auch nicht schlimm, finde ich. Die performen in anderen Ebenen.
Genau, also das in den anderen Ebenen, glaube ich, jeder Anime, den ich gesehen habe, hat da wenigstens teilweise performt. Ich will jetzt nicht ein Fass aufmachen, aber Little Witch Academia war nicht so meins. Aber sonst würde ich sagen.
Ach, deswegen kam es nicht vor. Okay, ich verstehe.
Nee, nicht nur deswegen.
Rotes Such. Pass auf, was du sagst.
Ja. Ich finde die Serie nicht schlecht, aber ich finde da, also die hat visuell nicht das gemacht, was ich von Trigger erwartet habe.
So. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um Noten zu geben.
Für BNA.
Chris, fängst du an?
Ja, ich gebe ganze überwältigende 4,5 Punkte von 10.
Da sprechen wir nochmal nach dem Wald. Nein, Spaß. Also wollen wir sowieso machen. So. Jaku.
Ja, ich stimme euch in einem Punkt, gebe ich euch recht. Ein paar Sachen wurden nicht erwähnt, wie zum Beispiel, was ich schade fand, dieses Purebred, also dieses reinblütige, was noch quasi in der letzten Szene quasi von dem einen erwähnt wurde, war ja komplett nie aufgegriffen, war nie eine Rolle. Da hätten sie vielleicht mehr drauf achten können. Aber sonst, ja, fand ich's top. Ich fand die Ost und auch das Intro Bombe, das Ending war vielleicht ein bisschen überspielt manchmal, aber sonst gebe ich dir mir einfach eine 7 von 10. Solide 7 von 10.
Genauso, 7 von 10.
Ja, und ich war mir nicht sicher, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, in mich reingegangen bin, gebe ich eine 6 von 10 statt einer 6,5 von 10. Aber ich finde, das ist halt ein solider Anime. Ja, und das ergibt im insgesamt 10,5 plus 14, also 24,5, 6,25 von 10.
Ja, das ist doch ordentlich.
Aber das ist bestimmt das schlechteste Trigger-Anime von der Bewertung her. Also ich sag nicht, dass es das schlechteste Trigger-Anime ist, aber...
Doch.
Ja, im Prinzip kann man das schon so sagen, ne?
Ich hab nur von Kiss Naiva nur eine Folge gesehen, aber ich weiß nicht, wie der besser werden soll.
Apropos lustiger Fun Fact zum Schluss. Kiss Neighbor ist eigentlich ein Nebenprodukt von Kill la Kill.
Ja, genau. Das ist so, wie wenn du Kill la Kill nimmst und Kill la Kill in einer Plastiktüte gehasst und in die Plastiktüte nimmst, da einen Haufen Scheiße reinwirfst. Nein, es ist übertrieben. So schlimm ist es. Also, ich kenne die Serie gar nicht so gut. Ich wollte es einfach nur fertig machen, aber das fand ich schlimm. SSS Gridman habe ich nicht geguckt. Ich glaube, das ist ganz gut. Kann sein, dass mir das gefällt.
Gib eine Chance, wenn du Wacken im hast, kannst du es ja auch aktuell gucken.
Gutes Schlusswort.
Chris, danke, dass du da warst. Hast du ein Fazit für Studio Trigger?
Du hast ja die Frage gestellt, did Trigger save the Anime? das ist eine ganz kurze Frage, die ich mir stelle. Muss Anime oder die Anime-Industrie gerettet werden? Wenn ja, wovor?
Ja, SAO.
Ich bin ja immer noch dafür, die visuelle Ebene auch als inhaltliche Story-Ebene zu sehen.
Das ist ein nettes Fazit. Jakob, willst du ganz kurz noch was sagen?
Genau, also ich finde auch, also das Statement, dass man quasi die Anime-Szene retten soll durch ein Studio, wäre, finde ich, eh utopisch. Ich finde, es ist gut, dass es auch verschiedene Studios gibt und verschiedene Stilen, die auch verschiedene Werte haben und auch verschiedene Bausteine und Erfahrungswerte setzen, die sie halt alle haben. Und ich finde diese Unterschiedlichkeit auch gut. Da sieht man dann quasi, hat dann jeder was für sich, was er mag von Studio für Animes, die sie rausbringen. Und Trigger füllt halt eine Nische auf, die quasi vielen auch quasi ja, wichtig ist, finde ich, in meinen Augen.
Dembola, hast du noch ein Abschlusswort?
Ich finde es gut, dass Trigger jetzt, nachdem die Gewerkschaft sie dazu gezwungen hat, ihren Animatoren die Überstunden bezahlt hat. Und ich gehe jetzt ein Bones-Anime gucken.
Oh, das ist ganz nett. Ich muss sagen, also ich mag Trigger, ich finde gut, dass es Trigger gibt und ich würde sagen, die haben ein paar gute Anime gemacht, aber Anime gerettet hat eher Interspecies Reviewer. Ja, und damit verlasse ich den Podcast höchstwahrscheinlich für immer und bedanke mich dafür, dass ihr zugehört habt und hoffe,
dass... Das letzte dass, Mal.
Ja, bald wieder einschaltet, weil das nächste Thema ist bestimmt sehr, sehr spannend. Es ist die Anime Season Preview.
Mit einem Twist in der dritten Folge.
Mit einem Twist. Müsst ihr zuhören.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.